Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
Barbara tot?
Hallo Barbara, hier ist Holger.
Hallo Holger.
Ich rufe an wegen Roland Weißmann.
Ah, du auch.
Du bist leitende Redakteurin beim österreichischen Falter und ihr habt gerade die Weißmann-Chats veröffentlicht. Die wenigsten in Deutschland werden wissen, wer Roland Weißmann überhaupt ist. Wer ist Roland Weißmann?
Roland Weißmann ist, oder man muss eigentlich sagen, war bis vor kurzem ORF-Generaldirektor. Der ORF ist bei uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das wichtigste Medium, Informationsmedium in Österreich. Und Roland Weißmann war der Generaldirektor, ist 8. März am Frauentag zurückgetreten von seiner Funktion als Generaldirektor.
Ist ein Generaldirektor sowas wie bei uns in Deutschland der Intendant?
Es ist der oberste Chef, also der CEO des ORF. Also über ihn ist keiner mehr im Management. Es gibt den, also bei uns heißt das Stiftungsrat, also das Aufsichtsgremium, das ihn kontrolliert. Aber im Management, in der Hierarchie ist er der absolute Chef, ja.
Okay, die Geschichte um Weißmann ist ein bisschen älter als die letzten Chat-Veröffentlichungen. Wie ist die Geschichte? Was wird Weißmann vorgeworfen und warum ist er am Frauentag zurückgetreten?
Also die Vorwürfe sind Machtmissbrauch und ich sage jetzt mutmaßlich dazu, sexuelle Belästigung nicht nach dem Strafrecht, sondern nach dem Gleichbehandlungsgesetz, also sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Vielleicht um es kurz zurückzuspulen, die Vorwürfe hat eine ORF-Angestellte erhoben, die über Jahre von ihm mit anzüglichen Nachrichten, mit sexualisierten Nachrichten und Bemerkungen und eben auch mit expliziten Fotos, sogenannten Dickpics, konfrontiert war. Und die hat sich nicht, wie man es vielleicht auch hätte machen können, an die internen Instanzen im ORF gewandt. Also der ORF hat natürlich, wie jedes ordentliche Unternehmen, hat eine Gleichbehandlungsbeauftragte und er hat eine Whistleblower-Hotline, sondern sie hat sich direkt an das Kontrollgremium, nämlich an diesen Stiftungsrat, gewandt mit dem belastenden Material und hat dort um Aufklärung gebeten. Und der Grund dafür war, dass in den letzten Jahren es im ORF leider immer wieder Fälle gab, wo Frauen den normalen Weg gegangen sind. Und das hat nicht dazu geführt, dass sie zu ihrem Recht gekommen sind. Meistens haben die Frauen den ORF verlassen und die Betroffenen oder die Herren, die Täter, sind im Unternehmen verblieben, wurden vielleicht ein bisschen abgemahnt, aber im Wesentlichen konnten sie ihre Karriere fortsetzen.
Wie ist denn der aktuelle Stand bei Weißmann? Gibt er es zu?
Nein, er bestreitet nach wie vor alle Vorwürfe. Er spricht immer von einer einvernehmlichen und wechselseitigen Beziehung. Er hat in großen Exklusivinterviews im österreichischen Boulevard, so vor allem in der Kronenzeitung, auch im Kurier, auch Dinge gesagt wie, er hat nie kompromittierende Fotos geschickt, die er heute bereuen würde und die Frau sagt die Unwahrheit. Also er ist sozusagen voll in die Offensive gegangen.
Ist das der Grund, warum ihr die Textnachrichten und die Gesprächsprotokolle veröffentlicht habt? Also ihr habt ja eine große Keule rausgeholt. Man hätte es ja auch anders erzählen können. Ne?
Also es wurde anders erzählt. Also ich recherchiere in dieser Geschichte seitdem sie aufgekommen ist, also seit dem 8. März, dem Frauentag. Und sie wurde vielfach auch schon anders erzählt, indem die expliziten Fotos nur beschrieben wurden, indem Chatnachrichten indirekt wiedergegeben wurden. Also die Berichterstattung dazu läuft seit vielen Wochen. Und das hat offenbar nicht dazu geführt, dass Herr Weißmann von seiner Meinung zu dem Ganzen sich in irgendeiner Form irritieren lässt. Und es war mit ein Grund, dass man gesagt hat, also jetzt, wo er sozusagen so in die Offensive geht mit einer ganz klassischen Litigation-PR-Aktion, also auch in Anwesenheit seines Anwaltes, und weil er eben so eine relevante Person von öffentlichem Interesse ist, rechtfertigt das, die Chats wortwörtlich abzudrucken.
Was ist Litigation PR?
Litigation PR ist die gezielte, anwaltschaftlich begleitete, also ein Spin-Doctoring, also sozusagen man versucht, die Öffentlichkeit für die eigene Sicht auf gewisse Dinge im Vorfeld eines anstehenden Gerichtsprozesses zu begeistern.
Funktioniert das? Schafft er das?
Ja, er hat es kurzfristig vielleicht geschafft, weil man nicht vergessen darf, also bei solchen MeToo-Skandalen, das haben wir ja in Deutschland auch schon oft erlebt, da werden ja oft auch sehr klassische Rollenbilder, traditionelle Rollenbilder, altmodische Rollenbilder verhandelt. Also eine Frau beschwert sich über mutmaßlichen Machtmissbrauch oder sexuelle Belästigung durch einen Mann. Und dann hört man ja oft, ja, aber sie hat es doch eh gewollt. Die hat sich doch gar nicht gewehrt. Die hat das vielleicht sogar
provoziert. Mach halt die Bluse zu. Ja.
Genau, mach halt, knöpf dir halt die Bluse zu. Also diese Muster laufen immer ab und die sind auch in Österreich natürlich abgelaufen. Und typisch ist es ja auch, dass dann der Mann sehr oft zuerst einmal sagt, aber das war doch alles privat. Das hat ja gar nichts mit meinem Job zu tun. Das ist ja nur was unter Erwachsenen. Da haben sich Erwachsene halt sehr, sehr privat unterhalten. Und auch das hat natürlich Herr Weismann argumentiert. Aber die Chats, die wir einsehen konnten, zeigen einfach, dass er doch immer wieder auch seine Machtposition ins Spiel bringt und dass das auch keine private Affäre ist, sondern dass es hier einfach ganz klassisch um Machtmissbrauch am Arbeitsplatz geht.
Litigation PR ist das eine. Wenn solche Geschichten inhaltlich tendenziell unstrittig scheinen, dann gehen die Beschuldigten ja gerne gegen die Presse vor, also gegen den Überbringer der schlechten Nachrichten sozusagen. In Deutschland sehen wir das ja gerade zum Beispiel bei der Sache um Christian Ulmen. Macht Weismann sowas auch?
Ja, Herr Weismann hat 3 Anwälte, sehr, sehr professionelle Anwälte und geht nicht nur gegen den Falter vor, also die Anklage ist noch nicht zugestellt, aber sie ist schon angekündigt. Er ist auch gegen die Frau vorgegangen, er ist gegen ihren Anwalt vorgegangen. Er hat auch schon angekündigt, dass er gegen Userinnen und User, die unsere Geschichte im Netz geliked haben, kommentiert haben, retweetet haben, dass er auch gegen die vorgehen wird. Also er fährt sozusagen alles auf, was man in so einer Situation auffangen kann. Das Fachwort dafür wäre dann wahrscheinlich die Slap-Klage.
Die Slap-Klage, inwieweit beeindruckt euch das?
Nicht sehr, weil wir das erwartet haben. Wir haben natürlich, bevor wir uns entschieden haben, die Chats jetzt dann doch auch im Wortlaut und nicht mehr indirekt abzudrucken, uns sehr gut beraten lassen. Wir haben eine exzellente Medienrechtsanwältin, das ist die Maria Windhager, die auch sehr erfahren im Opferschutz ist. Und die Überlegung oder sozusagen die Risikoabwägung war natürlich da. Und für uns ausschlaggebend war eben zum einen, dass er eine Person von öffentlichem Interesse ist, dass er selber seine Sicht der Dinge und damit auch sein Privatleben an die Öffentlichkeit gebracht hat durch diese erwähnte Litigation PR. Und vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig, wir sind der Meinung, dass wir mit der wortwörtlichen Veröffentlichung beitragen dazu, dass wir aufklären darüber, was sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bedeutet. Weil ich glaube, da gibt es noch einiges Unwissen und Missverständnissen. Und ich glaube, es wird jede Frau und jeder Mann lernt gerade ganz viel dazu, was es eben heißt, sexuell belästigt zu werden oder sexuell zu belästigen am Arbeitsplatz. Da gibt es hoffentlich einen großen Lerneffekt in Österreich gerade.
Diese Ankündigung einer Slap-Klage oder von Slap-Klagen, also des Mundtotmachens der Berichterstattung, inwieweit sollte das die Menschen beeindrucken, die eure Berichterstattung liken, wenn er denen auch droht?
Also ich habe das jetzt auch schon in den sozialen Medien, die Debatten dazu verfolgt. Die läuft schon. Also es gibt schon Leute, die jetzt sagen, ich habe das geliked, muss ich jetzt Sorge haben, dass ich auch eine Klage ins Haus bekomme. Wir hatten ähnliche Einzelfälle dazu auch schon in Österreich. Da entwickelt sich gerade eine Praxis, die von Expertinnen und Experten extrem kritisch gesehen wird. Da wird es wahrscheinlich auch ein bisschen eine Nachschärfung brauchen, bei den jeweiligen Gesetzen dazu. Aber das Bewusstsein ist schon da, dass so etwas passieren kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder der andere jetzt sich vielleicht denkt, okay, dann nehme ich den Retweet halt zurück. Man muss ja nicht immer alles online dokumentieren. Man kann sich ja auch mit Freunden drüber austauschen. Und es ist natürlich das Thema in Österreich momentan. Also die Weismann-Chats, da spricht jeder drüber, weil es halt alle irgendwie betrifft.
Du schreibst, dass der Falter ein Präjudiz in Sachen Pressefreiheit schaffen will. Was bedeutet das?
Naja, also die wortwörtliche Veröffentlichung der Chats ist etwas, das neu ist, das es so in der Form noch nicht in Österreich gab. Also wir betreten damit juristisch ein Neuland. Das ist auch Frau Windhager, unsere Anwältin, bewusst. Und dahinter steht auch der Gedanke, das einmal durchzujudizieren, also quasi vor den Gerichten durch alle Instanzen durchzutragen. weil wir eben der Meinung sind, dass es hier ein exemplarischer Fall ist, wo jemand, der mutmaßlich seine Macht missbraucht hat, ich sage jetzt immer mutmaßlich, weil es hat noch kein Gericht ein letztgültiges Urteil gesprochen, aber weil jemand, der eben mutmaßlich seine Macht missbraucht hat, um eine Frau zu bedrängen, sich auf den Persönlichkeitsschutz berufen hat, um gewisse Quellen nicht offen zu legen. Und deswegen sind die Quellen in dem Fall so besonders wichtig, weil es sind eben schriftliche Quellen, es sind Dokumente. Es ist nicht Aussage gegen Aussage, wie sehr, sehr oft bei solchen MeToo-Fällen, sondern es gibt wirklich Dutzende Seiten an dokumentierten Chats plus Fotos plus, auch noch vielleicht ganz wichtig, Gedächtnisprotokolle von sehr verstörenden Telefonaten. Also ich habe dieses ganze Material zugespielt bekommen und durfte Einsicht nehmen. Und ich bin keine Juristin, auch keine Gleichbehandlungsexpertin. Ich bin von der Ausbildung her Historikerin. Aber das ist einfach jetzt als Historikerin auch gesprochen extrem relevantes Quellenmaterial, das, finde ich, von öffentlichem Interesse ist.
Die betroffene Frau, die wollte zuerst ja nicht mit den Medien reden. Wie bist du trotzdem an die rangekommen?
Indem ich sie angefragt habe, ob sie bereit wäre. Sie hat das zuerst abgelehnt. Also nachdem das Ganze bekannt wurde, hat sie Medienanfragen abgelehnt. Ich war auch nicht die Einzige, glaube ich, die angefragt hat. Und dann habe ich eben angefangen zu berichten und habe natürlich meine Anfrage immer wieder erneuert. Und dann kam der Moment, wo sie gesagt hat, sie wäre bereit, etwas zu dem Ganzen zu sagen. Im Übrigen hat sogar Herr Weismann in seinen Interviews uns auch immer wieder, also uns, die Presse, auch aufgefordert nach dem Motto, da müssen Sie die Frau fragen. Also er hat indirekt auch dazu aufgerufen, die Frau zu kontaktieren, was vielleicht auch ein interessanter Punkt ist, wenn es um die Frage geht, darf man das, soll man das? Das werden sich da die Gerichte anschauen.
Wie geht's der Frau denn aktuell?
Also sie ist natürlich massiv unter Druck, das alles ist extrem belastend. Vielleicht der Fairness halber muss man sagen, es ist natürlich für alle Beteiligten wahnsinnig belastend, wenn so ein Thema so viel Öffentlichkeit bekommt. Das ist für niemanden eine angenehme Erfahrung. Sie hat Gott sei Dank professionelle Hilfe und sie ist sehr, also ich durfte ja jetzt mehrfach mit ihr mich austauschen. Sie ist eine sehr, würde ich sagen, starke und mutige Person, eine taffe Frau, aber natürlich jetzt sehr unter Druck und sehr belastet und sehr angespannt.
Und wie geht's dem ORF?
Auch sehr belastet, angespannt.
Jetzt nach Weißmanns Rücktritt hat der ORF jetzt eine Interimsdirektorin, Ingrid Thurnherr heißt die. Die hat umfassende Transparenz und Aufklärung versprochen. Passiert das?
Jein. Mir tun die Kolleginnen und Kollegen im ORF bis zu einem gewissen Grad leid, weil diese Geschichte spielt sich ja im Management ab. Also hier geht es um den CEO. Es sind parallel dazu auch aus der zweiten Management-Ebene Menschen beurlaubt, alte Fälle wieder aufgetaucht, wo es auch um Machtmissbrauch geht, um Compliance-Verstöße. Also wir erleben da jetzt gerade ein Aufbrechen von vielen Dingen, die so ein bisschen unter der Decke gehalten wurden, wie oft eigentlich bei so Skandalen. Also dass quasi das eine ins andere greift. Und mir tun die Kollegen extrem leid, weil das hat nichts mit ihrer journalistischen Arbeit zu tun. Also der ORF macht auch in dieser Phase in eigener Sache einen exzellenten Job. Also wir erleben, dass es in vielen Sendungen diese Weißmann-Chats thematisiert werden. Die Frau wurde auch interviewt in ORF-Sendungen. Es gibt ein Medienmagazin im ORF, Doublecheck, die sehr, sehr kritisch berichtet haben. Also die machen einen super Job, die Kollegen beim ORF. Aber leider sind sie natürlich, wird das halt in der Öffentlichkeit alles zusammengemischt und die FPÖ freut sich, also unsere AfD sozusagen, weil die können halt jetzt voll auf den ORF einhauen. Die Interimschefin, Frau Thurnherr, hat Aufklärung versprochen. Das hat nicht so gut funktioniert, weil sie eine Compliance-Stelle mit einer Prüfung beauftragt hat. Und die kam dann zum Schluss. Es gab keinen sexuellen Missbrauch im rechtlichen Sinne. Aber wir kündigen Herrn Weismann trotzdem, weil er hat schon Fehlverhalten bzw. den Anschein von Fehlverhalten an den Tag gelegt. Da hat niemand ganz verstanden, was das jetzt eigentlich soll. Und mittlerweile gibt es auch massive Kritik an diesem Prozess und an der Entscheidung. Der ORF wurde sogar gerügt von der Gleichstellungskommission. Das ist bei uns so eine Instanz der Verwaltung, die sich um dieses Thema kümmert, dass die Art und Weise, wie die das aufgearbeitet haben, also kontraproduktiv und gar nicht vorbildlich war. Also da ja, kommt ganz, ganz schön viel ins Rutschen gerade hier in Österreich.
Du hast gerade erwähnt, es gibt ältere Geschichten auch. In deinem Newsletter hast du auch einen älteren Fall beschrieben um eine Managerin, noch ein paar mehr Compliance-Fälle. Das klingt so, als hätte der ORF ein sehr tiefgehendes strukturelles Problem im Management.
Das ist richtig und das kann man vielleicht so erklären, dass der ORF immer noch sehr, sehr politiknahe aufgesetzt ist. Also wir diskutieren da jetzt auch gerade eine grundlegende Reform. Hoffentlich wird das im Herbst passieren. Also im Grunde jetzt, vielleicht um es verkürzt zu sagen, noch jede Regierung, die in Österreich angetreten ist, hat sich das ORF-Management ausgesucht. Und die haben sich das einfach im Koalitionspakt im Sideletter ausgemacht. Wer kriegt welche Direktorenposten? Welche Partei darf welchen Direktor nominieren? Das führt natürlich dazu, dass in die Management-Ebene Parteigünstlinge aufgerückt sind und nicht unbedingt die besten Köpfe. Und das führt auch dazu, dass quasi mit jedem Regierungswechsel die alte Garde, Management-Garde, irgendwie versorgt werden musste. Die wollten dann halt immer nicht auf Geld verzichten und irgendeinen schönen Titel und sind dann als sogenannte weiße Elefanten im ORF herumgelaufen, also Menschen mit viel Tagesfreizeit, aber gutem Gehalt. Und es wurde eine neue politisch motivierte Management-Garde installiert. Also das schichtet sich dann halt so über die Jahre und über die Regierungswechsel und das genau bricht jetzt auf. Also wir sehen, dass politischer Einfluss in einem Medium oder halt in einem Unternehmen immer ins Management-Mittelmaß, wenn nicht sogar ins weniger als Mittelmaß führt.
Die Lösung des Problems liegt nahe. Schmeißt die Politik aus dem ORF raus. Ist Österreich dazu in der Lage?
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt skeptisch. Also wir haben einen Medienminister, der Andreas Babler, der ist auch SPÖ-Chef, der kündigt das jetzt zwar an und es wird im Herbst auch einen Konvent dazu geben, aber ob das realpolitisch diesmal wirklich passiert, würde ich sagen, stehen die Chancen 50-50. Also dafür spricht, dass wir von einer Dreierkoalition regiert werden, aus den Konservativen, der Sozialdemokratie und den Liberalen. Das ist eine relativ breit aufgestellte Koalition. Vor allem die Neos sind da auch ein guter Reformantreiber. Dagegen spricht die Erfahrung der letzten Jahrzehnte. Wir hatten ja immer wieder, der ORF stand immer wieder in der Kritik, dass er einfach zu politiknah ist und es hat sich dann noch nie wirklich was geändert. Vielleicht jetzt auch noch ein Antreiber könnte sein, dass die FPÖ ja sehr, sehr stark ist in Österreich, mit in den Umfragen immer bei Mitte 30%. Und die Vorstellung, was die FPÖ mit diesem Durchgriff im ORF anstellen könnte, wenn sie bei den nächsten Nationalratswahlen gewinnt und dann auch an die Regierung kommt, vielleicht motiviert das die drei anderen Parteien jetzt, es doch mal richtig anzugehen.
Barbara Todt, vielen Dank.
Gerne.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.